Heute wird es eine ganz besondere Folge. Denn es geht nicht ums Pilgern, ums Laufen, sondern ums Bleiben. Du kennst das sicher. Du kommst nach einem langen Tag in einer Herberge an und jemand nimmt sich Zeit für dich, obwohl er dich noch nie zuvor gesehen hat. Er ruft schon von Weitem: Buen camino, peregrino. Herzlich willkommen, lieber Pilger. Ein Glas Wasser, ein Platz zum Ausruhen, ein offenes Ohr. Wer diese Menschen sind und was sie dazu bringt, wochenlang stehen zu bleiben, während andere weiterziehen, das erfährst du heute. Ich habe mich mit 4 Hospitaleros und Hospitaleras unterhalten. Mit Andreas, Franz, Aurelia und Marita. Sie alle kennen die Herberge La Faba und weitere Herbergen wie ihre Westentasche. Manche von ihnen seit vielen Jahren. Und sie erzählen dir heute, wie es wirklich ist, auf der anderen Seite der Türe zu stehen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg-Podcast. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Menschen dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg bewusster zu gehen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin ein Peregrino auf der Suche nach dem Sinn. Jeder Schritt wird stiller, weil ich langsam bei mir bin. Jedes Stolpern, jeder Schmerz.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge mit Hospitaleros und Hospitaleras, mit dem Andreas, mit dem Franz, mit der Aurelia und auch mit der Marita. Herzlich willkommen an euch. Ja, dann die Frage an Aurelia. Was hat dich zum ersten Mal auf den Jakobsweg geführt? Nicht als Pilgerin, sondern als Hospitalera.
Wir sind 2009. Zum ersten Mal den Camino Francés gelaufen, kamen auch nach La Faba, für uns eine der schönsten Herberge am Weg, haben da übernachtet und wurden sofort in den Bann von diesem schönen Ort gezogen. Darauffolgende Jahre sind wir noch viele Caminos gelaufen, in vielen Herbergen übernachtet und das Herbergskonzept hat uns schon überzeugt. In den meisten Herbergen gibt es eine tolle Infrastruktur. Man ist in internationaler Gemeinschaft und die Menschen sind einfach alle gleich. Über die Jahre wurde mir immer klarer, welch großen Beitrag Herbergen zur Völkerverständigung leisten. Und ja, ich wollte auch meinen Beitrag leisten. Deswegen bin ich Mitglied im Verein Ultrea e.V. geworden und war seither in manchen Einsätzen als Hospitalera.
Ja, Aurelia, du wolltest deinen Teil zur Völkerverständigung beitragen. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also ich verstehe, der Camino hat sehr viele unterschiedliche Menschen, die er zusammenbringt, auch aus unterschiedlichen Ländern. Hast du ein Beispiel, ein Erlebnis, von dem du uns berichten kannst?
Völkerverständigung konnte ich jetzt sehr hautnah erleben. Eines blieb mir besonders in Erinnerung, es war 2023, 2 Pilgerinnen kamen, eine aus Russland, die andere aus der Ukraine. Sie haben sich irgendwo auf dem Weg getroffen, haben dann beschlossen, gemeinsam den Weg zu gehen. Und in La Faba haben sie gemeinsam gekocht, ging alles Hand in Hand. Und ich bin sicher, nicht nur mir fiel die Symbolik dieser Pilgerfreundschaft auf.
Oh ja, das glaube ich, das ist sicher sehr berührend, so etwas zu erleben. Vielen Dank, Aurelia. Franz, was war deine erste Berührungsquelle, dein erster Berührungspunkt als Hospitalero in einer Herberge auf dem Jakobsweg zu arbeiten?
Ich muss lachen, weil bei mir waren es keine Gedanken, sondern meine Frau. Meine Frau hat sich als Hospitalera nicht beworben, sondern sie war schon eine und hat dann ein Pareja, sagt man auf Spanisch, gesucht. Ja? Also jemand, der mit in der Zeit Hospitalero ist.
Mhm. Und dann hast du gleich freiwillig Hurra geschrien, da mache ich mit.
Ja, ja, weil ich war einige Jahre vorher schon auf La Fava. Mir hat es sehr gut dort gefallen. Also da war ich auf dem Camino unterwegs. Und dann fand ich die Idee gut und hab mich nicht gesträubt.
Ja, danke, lieber Franz. Und dann wollen wir noch ganz kurz Marita fragen. Marita, wie war das bei dir? Wie bist du auf die Idee gekommen, Hospitallehrer zu werden?
Ich war 2006 das erste Mal auf dem Camino Frances und hatte in einer Herberge eine ganz schlimme Nacht mit emotionalen und körperlichen großer Belastung und habe am nächsten Morgen den Hospitaliero gefragt, ob ich noch eine Nacht bleiben dürfte. Er hat mich unglaublich freundlich platziert auf einer Matratze, hat mir eine Decke gegeben. Er war mir sehr nah, ohne mir zu nahe zu kommen. Und ich habe mich von ihm absolut gesehen und gehört, gefühlt in seiner Art, wie er mich umsorgt hat. Da ist für mich die Idee entstanden, auch mal als Hospitaliera Dienst machen zu wollen, wobei ich keine Ahnung hatte, wie man das überhaupt angehen konnte.
Ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, Marita, das ist so ein Schlüsselmoment auf dem Camino, wenn man tatsächlich wirklich Hilfe braucht und die Hilfe dann auf so einfachen Wege einem gewährt wird, dass das schon eine ganz stark in Erinnerung bleibt. Wir kommen dann später auch nochmal darauf, wie man das eigentlich macht, wie man Hospitalierer wird, wie kann man sich darauf vorbereiten. Aber jetzt erstmal noch zum Alltag. Andreas, du bist ja in der Organisation der Pilgerherberge stark involviert, im letzten Jahr sehr stark. Es hat sich dieses Jahr etwas verändert für dich. Wie würdest du jemanden, der gar nicht kennt, was ein Hospitalero ist, in einfachen Worten erklären, was so ein Hospitalero den ganzen Tag macht?
Ich glaube, für alle, die schon mal gepilgert sind, für die ist die Tätigkeit als Hospitalero, glaube ich, gut nachvollziehbar. Für alle, die schon mal gepilgert sind, stellt euch vor, ihr seid Pilger, Pilgerin, Pilger, allerdings stationär. Ihr bleibt stehen. Ihr geht nicht. Ihr gehört zu einer Community, der Pilger-Community. Und wir alle wissen, wie wunderschön es ist, zu dieser Pilger-Community zu gehören, mit allen Höhen und Tiefen, die man auch bei den manchen Begegnungen hat. Man gehört zu dieser Community und verabschiedet morgens die Pilger, die weiterziehen, über den Berg, über Ossebrero, meistens Richtung Tria Castella, und begrüßt ab 14 Uhr die nächsten Pilger, die wieder kommen. Und man bleibt in dieser Bubble, in dieser Community, und hat jeden Tag, das ist das, glaube ich, das Wunderschöne, hat jeden Tag eine neue Pilgergruppe da. Was dazwischen passiert, das merken die meisten Pilger, die in La Fava ankommen, nicht. Nach der Verabschiedung, das weiß auch Franz, das wissen auch Aurelia und Marita, nach der Verabschiedung der Pilger ist groß reine machen. Der Schlafsaal, die Schlafsäle müssen sauber gemacht werden, die Toiletten werden geputzt, die Küche wird wieder auf Vordermann gebracht. Und das kann, je nachdem, wie viele Pilger unterwegs sind oder wie viele Pilger man beherbergt hat in der letzten Nacht, gut auch mal eineinhalb, zwei Stunden dauern. Dann gibt's erstmal für alle ein Frühstück und dann sind so die kleinen Dinge, ne? Von Kasse über die Kirche mal sauber machen, den Rasen mal wieder mähen, kleine Tätigkeiten, die sich rund um die Herberge ergeben, und eigentlich fiebert man schon der Marke 14 Uhr entgegen, wenn die nächsten Pilger kommen. Weil neue Pilger sind neue Geschichten, neue tolle Erlebnisse.
Da kriegt man richtig Lust drauf, wenn du so schön erzählst. gibt es einen Moment am Tag, den du besonders mochtest? Also vielleicht morgens, wenn die Pilger alle weg sind, oder abends, wenn schon alle schlafen. Gibt's da einen Moment am Tag, der dir in besonderer Erinnerung für dich geblieben ist?
Ich glaube, für mich ist es immer morgens um 6 Uhr, also bin Frühaufsteher, und um 6 Uhr so die Idee oder der Brauch, weiß nicht, ob es alle Hospitalierus machen, aber viele machen es, die Kirche zu öffnen. Und morgens um 6 Uhr in diese dunkle, teilweise auch kalte Kirche zu gehen, auf der Seite brennen noch ein paar Kerzen von den Pilgern, die am Vortag angezündet haben, in diese Kirche zu gehen, ist ein schönes Gefühl. Es ist ein sehr ruhiges, sehr erdendes Gefühl. Ich nutze dann die Zeit und setze mich da auch mal 5 Minuten hin und einfach die Ruhe und die Stille zu genießen, bevor ich dann in die Küche gehe und Kaffee, Wasser, Tee, diese ganzen Sachen herrichte für das kleine Frühstück, das wir den Pilgerinnen und Pilgern morgens anbieten. Und auf diese 5-10 Minuten in dieser leeren Kirche, für mich ganz alleine, in dieser Dunkelheit, da freue ich mich eigentlich immer am meisten.
Ein ganz magischer Moment des Tages, wenn man so den Tag beginnen darf. Ja. Ja. Wie ist es, wenn man jeden Tag neue Menschen empfängt, die teilweise müde, offen, manchmal vielleicht auch erschöpft oder dünnhäutig sind?
Spannend. Ich glaube, mit einem Wort, spannend. 99% der Pilger, zu meiner Erfahrung, 99% der Pilger, die zu uns in die Herberge kommen, sind ein absoluter Traum. Wunderbare Pilger, die dankbar sind für das Eiswasser, das wir ihnen anbieten an heißen Tagen, und den Tee, den wir nur anbieten, wenn es ein bisschen kühler ist, so als Begrüßung, den einen oder anderen Keks, den wir ihnen geben, damit sie nach dem langen Anstieg so ein bisschen runterkommen und mal wieder ein bisschen Zucker in das System bekommen. Das ist schön. Und du hast es ja gesagt, dass viele der Pilger, oder eigentlich fast alle Pilger, sind unglaublich offen, und da entstehen schöne Gespräche, die einen selbst bereichern, ne, die eine Bereicherung für einen selbst sind. Und ich glaube, das macht das Ganze dann auch so unglaublich schön. Also dieser stationäre Pilger, der jeden Tag neue PilgerInnen bekommt, der jeden Tag neue Gedanken, neue Eindrücke, neue Geschichten hört von anderen Menschen. Das ist sehr schön.
Was braucht man eigentlich mehr? Organisationstalent, Geduld, Humor, Gelassenheit, oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, Franz, das braucht man eigentlich als Hospitalero, das ist gut, wenn man es hat?
Von alledem etwas. Also man braucht Humor, man braucht Verständnis, man braucht auch Gelassenheit, und man braucht vor allem auch Urteilsvermögen. Also um einzuschätzen zu können, was ist jetzt wirklich hier los? Also es gab auch Pilger oder Pilgerinnen, auch in den 2 Wochen in Semana Santa, die dann wirklich nicht mehr weiter oder kaum weiter konnten. Ja. Und da muss man schon eine Entscheidung treffen. Geht man jetzt denen entgegen? Ruft man vielleicht im schlimmsten Fall sogar den medizinischen Dienst, oder wartet man jetzt ab? Ne? Also von alledem, was du gesagt hast, plus ein gesundes Urteilsvermögen. Ja.
Marita, gab es für dich was war für dich als Hospitallehrer schöner, als du es ursprünglich erwartet hattest bei deinem ersten Einsatz als Hospitaliererin? Und was war anstrengender, als du gedacht hattest?
Also bei meinem allerersten Einsatz war auf jeden Fall schöner, als ich gedacht habe, dass so viele schöne Rückmeldungen von den Pilgern kamen, wie wohl sie sich gefühlt haben in der Herberge. Was ich nicht so erwartet habe, das ist aber eine ganz andere Herberge, wo ich das erste Mal im Einsatz war, dass ich erstmal 10 Tage lang schrubb, um das Gefühl zu haben, ich biete den Pilgern eine saubere Herberge. Im Gegensatz zu La Faba, da ist es einfach grundsätzlich sauber und man übernimmt von den Vorgängern in der Regel mit gutem Gefühl den Dienst.
Das heißt, du warst in mehreren Herbergen bereits als Hospitallehrer?
Ich war in 5 Herbergen am Francesca.
Das ist sehr viel.
Ja.
Gibt es für dich einen Unterschied, wenn du sagst, du warst in 5 Herbergen, das ist ja ein toller Einblick in unterschiedliche Organisationen und Herbergen. Was haben alle Herbergen gemeinsam und worin unterscheiden sie sich?
Alle Herbergen, wenn ich ausgehe von der Herberge, gemeinsam empfinde ich den Auftrag, für die Pilger da zu sein. Egal von welcher Herberge aus man denkt. Der Unterschied ist natürlich die Bettenzahl, das Angebot, der Arbeitsumfang, ganz klar.
Wie kann man sich das vorstellen? Also was war für dich die kleinste Herberge und was war die größte an Bettenanzahl, dass man sich das vorstellen kann?
Die kleinste Herberge ist Belorado, die kirchliche Herberge, mit 20 Betten. Die größte Herberge, weiß ich jetzt nicht ganz genau, Astorga mit über 100 Betten.
Mhm. Das ist dann auch.
Und dann gibt es halt Herbergen, wo wirklich richtiges Frühstück angeboten wird, wie hier in Pamplona und in Los Arcos. Mhm. Oder wo es nur kleines Frühstück gibt, kleines Frühstücksangebot, so ein Storder oder gar kein Frühstück.
Mhm. Jetzt ist es ja ein Dienst, der nicht ganz so selbstverständlich ist. Und wer als Pilger unterwegs ist, kommt verändert zurück. Wie ist das als Hospitallehrer? Also was hat der Dienst mit dir selber gemacht und bist du anders zurückgekommen, als du hingefahren bist? Also gibt es diesen Effekt als Hospitallehrer in ähnlicher Weise?
Ich glaube, ich bin ein Stück weit noch gelassener geworden im Alltag mit Alltagsproblemen.
Weil du in der Herberge gelernt hast, dass es viele Probleme gibt, an die man nicht denkt, oder?
Ja gut, ich meine, das hat das Leben mir schon oft gezeigt. Ich habe schon immer Ehrenamt gemacht und war für Krisenintervention jahrelang unterwegs. Da habe ich viel gesehen, womit ich vielleicht nicht gerade so im Alltag gerade mal so gerechnet habe. Aber es ist einfach auch im Umgang mit den Pilgern. Es ist ja auch so, dass manchmal Pilger ankommen, völlig außer sich und in Panik, kein Bett zu kriegen. Und wenn man einfach sagt, du kriegst ein Bett, setz dich erstmal hin, trink hier einen Tee, ruh dich aus und dann machen wir die Registrierung oder so. Und der Pilger kommt runter oder die Pilgerin kommt runter und später hört man einfach eine Lebensgeschichte. Und zu sehen, wie oft Menschen im Alltag, ja, ich sag jetzt mal salopp, durchgedreht, durchgeknallt wirken und 10 Minuten später sind sie da mit allem, was sie in ihrem Rucksack haben.
Das ist schon faszinierend.
Ja.
Aurelia, du hast eine ganz besondere Geschichte erlebt, eine ganz besondere Begegnung. Und ich würde dir gerne den Raum geben, darüber zu berichten.
Es gab sehr viele besondere Begegnungen. Von einer möchte ich erzählen. Sie geht über einen langen Zeitraum, hat eine große Vorgeschichte mit mehreren Wendungen. Aber für mich war sie schon eine sehr beeindruckende Begegnung. Es beginnt im Jahre 2020. Der Verein hat entschieden, dass er ein Buch herausgeben möchte über Pilger- und Herbergseltern. Und 26 Autorinnen und Autoren haben daran mitgeschrieben. Darunter eine Französin. Die Französin hat die Geschichte drei Begegnungen aus der Vergangenheit anonym beigetragen. Ich erzähle sie jetzt sehr verkürzt. Sie lebte vor über 40 Jahren in Frankreich, war mit einem Franzosen verheiratet, der beim Militär war. Und er hatte diverse Stationen. Also er war immer wieder mal irgendwo auf der Welt stationiert. Und sie sahen sich, so oft es ging. Sie haben miteinander ein Haus gebaut in Frankreich und sie hatten ein kleines Kind. Er war im Einsatz in Französisch-Polynesien als Pilot und eines Tages kam er nicht mehr zurück. Seine Maschine, die Mannschaft, er, alles blieb verschollen. Sie trauerte einige Jahre, dann traf sie ihren zweiten Mann, einen Deutschen. Sie zog nach Deutschland mit ihrem Kind und sie lebte in Deutschland. Viele Jahre später, über 40 Jahre später, gingen sie auf den Jakobsweg. Und hier überspringe ich die ersten beiden Begegnungen in dieser Geschichte. Und sie kommen nach La Faba. In La Faba abends, alle beim Abendessen, wird sich in Englisch unterhalten. Und plötzlich sagt ihr Nebensitzer, puh, alles in Englisch, kein einziger Franzose hier. Und sie lacht und sagt, nein, ich bin Französin. Und dann unterhalten sie sich über diese Wie-Fragen. Woher kommst du, wohin gehst du, warum gehst du und so weiter. Und schnell ist klar, dass sie beide aus dem gleichen Ort aus Frankreich stammen. Und sie unterhalten sich weiter. Sie kommen auf die Vergangenheit, sie kommen auf diese Militärbasen. Und es ist klar, dass auch dieser Mann beim Militär war und auch im Einsatz in Französisch-Polynesien. Und dann wird klar, dass er zur gleichen Zeit wie ihr Mann dort war. Und nun sagt sie, oh, mein Mann war Pilot und er ist verschollen. Der Mann weint, steht auf und geht. Und hier endet, nein, und jetzt geht's am nächsten Tag weiter. Am nächsten Tag treffen sie sich wieder in einer Herberge und sie sagt, erzähl mir, was ist los? Ich möchte jetzt wissen, warum du gestern geweint hast. Er erzählt, dass er als junger Mechaniker dafür mitverantwortlich war, dass die Maschine ordentlich gewartet wird. Ihm fiel etwas auf, er hat es gemeldet, aber das wurde als unbedenklich eingestuft. Und seither macht er sich Vorwürfe, dass er mit an dieser Katastrophe beteiligt wäre oder verantwortlich wäre. Die Französin sagt zu ihm, nein, das bist du nicht. Und sie tröstet ihn und nimmt ihm diese Last. Und hier endet die Geschichte im Buch. Aber sie geht weiter. Bei unserem dreiwöchigen Einsatz im Oktober 2023 steht ein Pilger vor uns und er sagt, ich bin Anonymous. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich brauchte eine Weile, bis ich verstand, wer er ist. Und wir haben dann den Nachmittag sehr viel geredet. Es war sehr emotional. Und es war wirklich eine besondere Begegnung. Und wie er es empfunden hat, das möchte ich jetzt gern vorlesen, weil er hat es im Gästebuch hinterlassen. Es bedeutet mir sehr viel, heute hier zu sein, wo meine Eltern vor einigen Jahren an gleicher Stelle einen ganz besonderen Camino-Moment erleben durften. Wie es für den Camino so typisch ist, lerne ich Aurelia heute kennen, eine Hospitalera, die ebenfalls eine besondere Beziehung zu meinen Eltern hat. Voller Dankbarkeit für diesen intensiven Moment. Anonymous. Das war für mich natürlich schon sehr, sehr berührend. Ich sagte ja schon, Herbergen sind für mich besondere Orte. Aber auch mit Traurigkeit wird man immer wieder konfrontiert.
Wow, Aurelia, was für eine unglaubliche Geschichte. Ich habe jetzt ein paar Mal schlucken müssen, aber wie unglaublich ist das, dass die Französin dann auf dem Camino Jahre, Jahrzehnte später auf den Techniker trifft, der vielleicht sein halbes Leben lang mit Schuldgefühlen geplagt war, wie sich sowas entwickeln kann und auflösen kann. Und dass dann noch einmal ein paar Jahre später der Sohn ebenfalls in der Herberge noch einmal auf dich trifft, das ist eine Geschichte, die kann man, wenn sie nicht niedergeschrieben worden wäre in dem Buch, man kann sie fast gar nicht glauben. Gell? Ja, jetzt würde ich gerne irgendwie die Kurve kriegen und vielleicht nochmal zurück in das Heute kommen, in den Dienst des Hospitaleras, was man eigentlich tun kann, beziehungsweise wie kommt man auf diesen Dienst, wenn man jetzt sagt, Mensch, das würde mich interessieren, wie geht es dann weiter? Für wen könnte dann so ein Dienst als Hospitallehrer passen und für wen vielleicht eher nicht? Marita, wie siehst du das mit deiner Erfahrung?
Also ich denke, das passt für alle Menschen, die bereit sind. Entschuldigung. Ja, ich habe selber ein Problem mit dem Wort dienen, aber letztendlich ist es ein Dienen, wenn man als Hospitalierer arbeitet. Genau das, was der Franz gesagt hat, die Pilger kommen an, sind fix und alle. Da muss ich nicht bestehen auf einer Regel, solange es vom Betrieb her möglich ist. Wenn 20 Pilger dastehen, dann muss erst registriert werden und dann gibt es ein Bett. Aber wenn furchtbar schlechtes Wetter ist oder unglaublich heißes Wetter, dann darf ein Pilger, eine Pilgerin auch schon um 11 rein duschen und ins Bett liegen und ich mache erst um 1 die Registrierung. Hm. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, die eigentliche.
Ja. Ja, für wen? Ja,
wer kann Dienst machen?
Ja.
Wer sollte eben diese Bereitschaft, offen zu sein für die Bedürfnisse der Pilger, bereit zu sein, wirklich auch von frühmorgens bis spätabends dazustehen, auch mit Pausen natürlich, für die man auch sorgen sollte, weil nur wer gut für sich selber sorgt, kann für andere sorgen.
Mhm.
Für mich ist es, wenn ich Hospitalierer mache, um mich selber zu profilieren, dann finde ich, ist es nicht der richtige Ansatz, Hospitalierer-Dienst zu machen. Weil dann habe ich das Bedürfnis zu bekommen. Und es sollte nicht im Vordergrund stehen. Wenn ich bereit bin zu geben, bekomme ich sowieso unglaublich viel zurück.
Hm. So. Das ist ein schönes Bild. Also, wenn ich bereit bin zu geben, dann kommt automatisch auch wieder was zurück. Muss man schon selbst Camino-Erfahrung haben? Also muss man als Pilger unterwegs gewesen sein oder kann man auch als Hospitalero hineinwachsen, wenn man selber noch gar nicht gepilgert ist? Andreas, wie siehst du das?
Ich denke schon, dass man Pilgererfahrung haben sollte. Es kommt darauf an, wie viel. Und das mag ich nicht zu beurteilen, ob ich jetzt 100, 200, 800, 1000 Kilometer gelaufen sein muss auf diesem Jakobsweg. Aber ich denke, um es mal neudeutsch auszudrücken, man braucht, glaube ich, ein bisschen Street Credibility. Also so, man muss sich, glaube ich, immer wieder auch in die Pilger, die kommen, hineinversetzen können. Ich glaube, das kann ich am besten, wenn ich selbst schon mal von Las Herreridas die 3, 4, 5 Kilometer bis nach La Faba hochgelaufen bin, um zu verstehen, warum kommen die denn eigentlich alle so ausgepowert hier in La Faba an? Was ist denn da der Grund? So diese Punkte. Ich glaube, es ist wichtig, die eigenen Erfahrungen als Pilger gemacht zu haben, um den Dienst als Hospitaliero authentisch machen zu können.
Hm. Marita, wie siehst du das?
Ja, dem stimme ich voll zu. Es ist wirklich sinnvoll, einfach zu verstehen, warum kommen sie so an. Selber war man ja vielleicht auch mal in der Situation, wo man den Hospitaliero gerade am liebsten am Kragen genommen hätte, weil er jetzt nicht sofort springt, weil ich brauche jetzt ganz, ganz dringend eine Dusche und ganz, ganz dringend ein Glas Wasser. Und wenn ich das selber so für mich gespürt habe, kann ich es auch viel besser verstehen und abfangen.
Hm. Gibt es, wenn man die Arbeit eines Hospitalierers oder als Herbergseltern, wenn man die Arbeit anschaut, gibt es auch sowas wie falsche Vorstellungen über diese Arbeit? Wir schütteln gleich Marita und Andreas gleichzeitig den Kopf.
Ich habe mich witzigerweise gerade gestern in einer Herberge unterhalten mit einer Pilgerin und die hat gesagt, ach ja, das findet sie ganz schön, so eine Herberge, so ein bisschen Pilger massieren, ein bisschen streicheln, so mehr oder weniger. Und dann habe ich gesagt, ja, und putzen und wie putzen. Das fand ich richtig spannend, so die Vorstellung zu haben, man geht in eine Herberge, massiert ein bisschen die Pilger und dann ist es schön.
Ich fand ganz schön, was Marita eben gesagt hat. Marita hat eben gesagt, dass diese Idee des Dienens im Vordergrund steht und dass man eigentlich jemand ist, der als Hospitalierer jemand sein sollte, der gibt und der gerne gibt. Ja? Und ich glaube, es wird dann schwierig und es wird dann problematisch, wenn man als Hospitalierer oder als Hospitalierer das Gefühl, nee, wenn man als Hospitalierer oder als Hospitalierer in eine Herberge geht, um selbst zu empfangen. Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem und das glaube ich, ist dann am Ende für die Pilger, die vor Ort sind, aber auch letztlich für den Hospitalierer oder die Hospitalierer schwierig und es wird eine schwierige Zeit. Das glaube ich, ja. Deswegen finde ich den Gedanken, den Marita da hatte, ausgezeichnet. Ja, passt sehr gut.
Hm. Wenn jetzt jemand die Podcast-Folge hier hört und beim Zuhören denkt, das würde mich neugierig machen, das würde mich interessieren, Franz, die Frage an dich, was wäre ein erster guter Schritt, wenn man diesen Gedanken hat?
Am besten, dass man sich bei unserem Verein meldet und sich informiert. Entweder erstmal auf der Internetseite oder auch sich meldet. Also, und dann eben die Fragen stellt, die jetzt vielleicht in dem Podcast noch offen geblieben sind.
Mhm. Jetzt haben wir gerade über La Faba gesprochen. Marita, du warst in mehreren Pilgerherbergen. Wie war das bei dir? Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt beim Zuhören sagt, Mensch, das würde mich auch interessieren. Was wäre so der erste gute Schritt?
Grundsätzlich so habe ich es gemacht. Mein erster Schritt war, ich hatte null Ahnung, einfach zu gucken, welche Herberge hat mich denn angesprochen, als ich unterwegs war. Und ich habe einfach Herbergen abgeklappert, einfach angerufen, wie funktioniert es, wie kann ich bei euch arbeiten, was gibt es zu tun.
Mhm.
Also es kann ja auch sein, sagt jemand, nee, ich will lieber irgendwo in einen größeren Ort, La Faba ist mir zu klein, da möchte ich jetzt nicht unbedingt 2-3 Wochen sein, weil sie ja immer noch die Idee vielleicht haben, von viel Freizeit ein bisschen shoppen gehen oder so.
Warum ich auch immer so an La Faba denke. Also als wir 2008 von Astorga nach Santiago gewandert sind oder gepilgert, eigentlich sind wir gewandert, nicht gepilgert. Da sind mir vielleicht 3-4 Orte wirklich im Gedächtnis geblieben. Und einer davon ist La Faba. Das war Astorga, es war La Faba und es war Santiago de Compostela. Und dazwischen ist eigentlich recht wenig. Vielleicht vergesse ich auch recht schnell, aber das ist haften geblieben, muss man wirklich so sagen.
Mhm. Ja? In dem Moment, wo du losläufst, egal welcher Pilgerweg und egal welchen Weg, wenn dir eine Herberge gefällt und dir das in Erinnerung bleibt, die Herberge direkt zu kontaktieren, das ist ja die charmanteste Lösung, die es überhaupt gibt. Also wenn du sehen, so, ich war auf dem Camino Aragonés, das war 2017. Jetzt habe ich die Jahreszahl, kam wieder, auf dem Camino Aragonés, eine wunderbare kleine Herberge in Ares. Fantastisch. Also wenn ich in eine Herberge gehen wollte, wäre das auch eine der ersten, die mir einfallen würde, würde ich wahrscheinlich auch anrufen. Jetzt ist es ja so, Andreas, dass du durch deine Tätigkeit im Utrea-Verein auch schon Kontakt hattest zu den anderen größeren Pilgerorganisationen in Deutschland, die ebenfalls, was kann man dazu sagen, Pilger ausbilden oder vorsichtig ausgedrückt eine Ausbildungsreihe oder einen Workshop machen, um zu lernen, was auf sie zukommt. In Spanien, die spanische Organisationen haben das ebenfalls. Das heißt, auch in Spanien ist es so, dass man sogar mehrere Tage auf den Job als Herbergseltern vorbereitet wird. Wie siehst du das?
Ich muss gestehen, ich habe an so einer Fortbildung, so einem Training bisher nicht teilgenommen. Ich bin aber der Meinung, es ist ein Einstieg. Ich könnte mir das wirklich als guten Einstieg vorstellen. Ich kenne zwei Personen, die das bei der Deutschen Jakobusgesellschaft machen, oder eine Person, die das bei der Deutschen Jakobusgesellschaft macht. Und das scheint mir eine wirklich gute Möglichkeit zu sein, da mal reinzuschnuppern. Um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Sozusagen das tiefere Verständnis, ne, was wir jetzt auch versuchen, in diesem Podcast zu transportieren. Was bedeutet es, Hospitaliere zu sein? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Alles, glaube ich, kann man in so einem 1-2-Tages-Workshop ganz gut mal für sich entdecken. Ja, also vor dem Hintergrund halte ich das für eine gute Idee. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir aber mittelfristig auch darüber nachdenken, so eine Art Training oder Schulung anzubieten. Wir machen das im Augenblick schon für unsere Hospitalieras und Hospitalieros, die im Laufe des Jahres dann nach La Faba gehen. Aber auch so etwas mal womöglich sogar vielleicht vor Ort anzubieten, wäre zumindest etwas, worüber wir nachdenken könnten. Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders, weil in La Faba, ich drücke es jetzt mal so aus, schon eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Vorstellung ist, wie man bestimmt machen könnte, gibt es bei uns so eine Art Hands-on-Training. Das heißt, was wir immer machen ist, wenn es einen neuen Hospitalierer, eine neue Hospitalierer gibt, die Lust hat, nach La Faba zu kommen, passiert das meistens zusammen mit einem erfahrenen oder einer erfahrenen Hospitalierer. Vor dem Hintergrund, das ist immer dann ein Tandem aus erfahren, nicht ganz so erfahren, und innerhalb von 5, 6, 7 Tagen, glaube ich, lernt man die wichtigsten Sachen, die in der Herberge zu tun sind, und kommt dann so, man würde neudeutsch sagen, Training on the Job, in das ganze Thema hinein. Und die meisten, die dann dieses Training mitmachen, die kommen auch gern wieder. Also die Quote derer, die dann sagt, nach einem Einsatz, um Gottes Willen, das ist mir alles zu viel, und ich habe mir das ganz anders vorgestellt, diese Quote ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß.
Das ist dann ungefähr so wie beim Pilgern selbst. Wer einmal den Camino gelaufen ist, der wird ihn ein zweites Mal gehen.
Und wer einmal als Hospitaliero oder Hospitalierer gearbeitet hat, Leute, ich warne euch, der möchte das immer wieder machen.
Sehr schön. Ja, wenn ihr jetzt auf diese Zeit zurückschaut als Hospitallehrer, Hospitallehrer, gibt es da ein Bild, ein Geruch, ein Klang oder irgendeine Szene, die sofort wieder da ist?
Das sind derer viele.
Welcher ist als erstes gekommen, Marita?
Also wir hatten eine Pilgerin, die angekommen war, völlig fertig, und ich habe sie früher reingelassen, damit sie duschen und auch was essen konnte und sich hinlegen konnte. Und die hat im Laufe des Tages bröckchenweise immer wieder irgendwas aus ihrem Leben erzählt. Und es war eine Wahnsinns, also diese Frau hat einen Wahnsinnsrucksack dabei gehabt. Und ich möchte auch gar keine Einzelheiten erzählen.
Aber es war so beeindruckend und ich habe nie nachgefragt. Ich habe ihr wirklich immer nur zugehört. Und es hat sich über Stunden hingezogen. Und am Morgen um 6 bin ich in die Herberge, um die Pilger zu verabschieden. Da saß sie auf dem Stuhl, hat gerade ihre Schuhe geschnürt und ich habe gesagt, hast du gut geschlafen? Und dann hat sie gesagt, ja, und danke für dein Ohr. Und jetzt erzähle ich dir noch was. Und es war wirklich so das Finale und es hat mich, boah, mir kommen jetzt noch die Tränen darüber, was die Frau mir alles anvertraut hat. Das war wirklich so berührend.
Ja. Dann sieht man, was an in so kurzer Zeit an Offenheit oder an Vertrauen entstehen kann, dass Menschen sich so öffnen und so ihre Lebensgeschichte erzählen. Zeigt auch, dass du eine sehr gute Zuhörerin bist, Marita. Danke fürs Teilen. Ja, Franz, welcher Moment bleibt dir oder kommt bei dir sofort wieder?
Bei mir kommt sofort wieder, dass wir einen Bienenstock hatten.
Ui.
Dass sich die manche Hospitaleros gefürchtet haben und auch weniger die Pilger, mehr die Hospitaleros. Und dass ich dann Anweisung bekam, diesen Bienenstock unschädlich zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Das war eins. Also Bienenstock muss man natürlich auch sagen, die kamen dann so, hört man mich eigentlich?
Ja.
Ja, die kamen dann am Abend, so kurz vor Sonnenuntergang, dann kam so ein ganzer Schwarm. Das machte vielleicht schon Eindruck, würde ich sagen. Und dann waren die wieder weg.
Ja, Andreas, was bleibt dir in Erinnerung? Was kommt als erstes Bild für dich bei deinem allerersten Einsatz?
Mein allererster Einsatz war 2017 und das war damals zusammen mit meiner ganzen Familie, also meine drei Kinder, meine Frau und ich, die zusammen für, ich glaube, 3 oder 4 Wochen die Herberge geführt haben. Und was immer wieder schön war, war die Ruhe und die Gelassenheit, die dieser Ort auch auf mich hatte. Ich finde diesen Ort magisch. Ich finde La Faba magisch und ich verstehe Marita, die sagt, ich gucke mir mal die Herberge an, ich gucke mal die Herberge an, ich möchte so ein bisschen unterschiedliche Herbergen kennenlernen. Für mich gibt es keine Alternative zu La Faba. Das liegt an diesem Ort und das liegt an dieser, ich bin jetzt kein esoterischer Mensch, aber diese Magie, die dieser Ort für mich ausstrahlt und mich immer wieder dort erlebt und das erlebe ich auch immer wieder und ich werde im August wieder als Hospitalero mit 2 meiner Kinder nach La Faba gehen und ich freue mich jetzt schon auf diese Magie, die so Ort ausstrahlt. Das glaube ich, das ist es so auch. Neben den Pilgern, die kommen jeden Tag mit ihren Problemen, mit ihren Geschichten, mit ihrer Freude. Das ist es. Eine Geschichte vielleicht noch, die mir gerade spontan einfällt. Wir waren letztes Jahr im Oktober in Faber und es kam eine Musikerin aus den USA und diese Musikerin aus den USA hat gesagt, ich habe nicht so viel Geld, aber ich würde anbieten, dass ich in der Kirche ein Konzert gebe. Ich habe meine Geige mit dabei und ich würde spielen und jeder, der kommen mag, da möge bitte kommen. Und die hat dann ein einstündiges Konzert in der völlig überfüllten Kirche gemacht und alle waren nur, das war wunderschön. Also Gänsehaut, das war einfach wirklich nur wunderschön. Diese glockenhelle Stimme, diese Geige, alle hatten Tränen in den Augen, muss man wirklich sagen.
Ich möchte noch kurz was sagen. Andreas, ich habe alle Herbergen davor vor La Faba gemacht. Und es ist für mich auch so, dass La Faba diese Besonderheit hat. Und was für mich noch geblieben ist Bellorado. diese zwei Herbergen, die haben wirklich mein Herz.
Ja, Marita, vielleicht von dir auch noch zum Abschluss. Die Abschlussfrage an euch alle. Wenn jemand noch ganz kurz zögert und sich nicht traut, aber eigentlich schon als in einer Herberge arbeiten würde, was würdet ihr demjenigen mit auf den Weg geben?
Hör auf dein Herz und wenn es nachruft, dann geh einfach. Du wirst es sehen, dass es gut sein wird.
Wenn das Herz ruft, dann wirst du sehen, dass es gut wird. Das ist ein schönes Schlusswort, Marita. Vielen Dank hierfür. Ja, Andreas, auch an dich die letzte Frage. Jemand, der sich eigentlich schon entschieden hat, aber nicht traut, als Hospitalero, Hospitalera nach Spanien zu gehen. Was würdest du ihm hier mit auf den Weg geben?
Einfach versuchen. Diese Person war ja schon als Pilger, als Pilgerin unterwegs. Und da hat sie sich ja auch getraut. Und ich denke auch positive Erfahrungen gemacht. Und als Hospitalier oder Hospitalierer ist es, wie gesagt, auch wie ein bisschen wie Pilger sein. Und mehr als ausprobieren kann man ja nicht. Also einfach ausprobieren.
Einfach ausprobieren, einfach machen. Wie als Pilger auch. Die letzte Entscheidung oder der erste Schritt ist beides der einfachste oder die einfachsten Entscheidungskriterien. Einfach machen, einfach loslaufen, einfach gehen. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich sage euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr von euren Erfahrungen aus den Herbergen berichtet habt, wie es ist, in einer Herberge Dienst zu tun. Das Wort Dienst, Dienstleistung, beinhaltet ja beides. Das heißt, man wird reich beschenkt auf der einen Seite, man darf auch anpacken und zupacken auf der anderen Seite und beides gehört irgendwie mit zusammen, sowohl als Pilger als auch als Hospitalero. Und vielen Dank an euch und ich sage einen schönen Abend und buen camino.
Dankeschön.
Buen camino.
Ja, vier Stimmen, vier Wege und am Ende doch ein und dieselbe Erkenntnis. Wer bereit ist zu geben, bekommt unglaublich viel zurück. Vielleicht hast du beim Zuhören gemerkt, dass etwas in dir angesprochen wurde, dass der Gedanke, selbst einmal als Hospitalera oder Hospitalero zu arbeiten, gar nicht mehr so fern ist wie noch vor einer halben Stunde. Wie du in einer Herberge als Herbergseltern arbeiten kannst, das erfährst du in den Shownotes. Wenn du den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Du findest dort hilfreiche Inhalte für deine Vorbereitung und die Zugänge zu unseren Communities. Schau einfach auf buencaminoclub.de vorbei und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.
Ich verliere, was mich begrenzt und gewinn mein eigenes Licht. Ich geh weiter Schritt für Schritt, bis mein Herz von Heimat spricht.